In der Pause wurde die Frage gestellt, wo steht das, dass Mose als König bezeichnet wird? In 5. Mose 33, da steht in Vers 5, ich lese schon Vers 4, ein Gesetz hat uns Mose geboten, ein Erbe der Versammlung Jakobs. Und er wurde König in Jeschurun. Als sie versammelten die Häupter des Volkes, die Stämme Israels, allzumal. Jeschurun ist ein Name für Israel. Das heißt der Aufrichtige. Aber das Wort am Schluss, un, Jeschurun, das ist im Hebräischen eine Verkleinerungsform. Und das ist so quasi ein liebliches Anhängsel, wie im Deutschen Lein, ja? Oder im Süddeutschen Le, ja? Der Hans Le. Ja, aber eine liebliche Endung. Und so wird Israel hier liebevoll genannt Jeschurun und Mose König in Jeschurun. Und damit ist klar, er war König, Priester und Prophet, genauso wie die weitere Ausnahme Melchisedek, der auch ein Hinweis war auf den Messias, der einmal alle diese Ämter in sich vereinigen sollte, er der Vollkommene, der Einzigartige. Und wir singen in dem wunderbaren Lied, welch ein Freund ist unser Jesus, dann schließlich in einer Strophe, fliehen zu ihm, wir im Gebet, so ist uns Jesus alles, König, Priester und Prophet. Jetzt gehen wir weiter, nachdem wir die Einleitung von Johannes studiert haben, Verse 1 bis 18 in Kapitel 1, kommt jetzt der Teil 2, gruppiert um Passa 29 herum. Und da beginnt es mit Johannes dem Täufer. Ich lese 1, Vers 19. Und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden aus Jerusalem Priester und Leviten zu ihm sandten, damit sie ihn fragen sollten, wer bist du? Hier geht es um Johannes den Täufer. Das ist eben der Türhüter, wie wir schon gesehen haben, der dem guten Hirten die Türe auftut. Und das ist ganz wichtig, denn das ist jetzt die weitere Ausführung, was man im Prolog, im Vorwort nur andeutungsweise findet. In 1 Vers 6 haben wir gelesen, da war ein Mensch, von Gott gesandt, sein Name Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, damit er von dem Licht zeugte, damit alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern damit er von dem Licht zeugte. Das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommend jeden Menschen erleuchtet. Das ist dann eben der Herr Jesus. Und jetzt setzt eben der Text ab Vers 19 genau dort an und ist ein Rückbezug auf das Vorwort. Dies ist das Zeugnis des Johannes. Die Juden haben Priester und Leviten geschickt. Wir wissen auch, die Juden sind im Johannesevangelium die führenden Juden. Sie sollen also klären, wer ist die Person von Johannes dem Täufer? Im Vorwort wird bereits erklärt, er war ein Mensch, von Gott gesandt, und er war nicht das Licht, sondern er sollte von dem Licht zeugen. Jetzt 1 Vers 20, und er bekannte und leugnete nicht. Und er bekannte, ich bin nicht der Christus, ich bin nicht der Messias. Er war ja nur der Türöffner für den Messias. Und sie fragten ihn, was denn? Bist du Elia? Und er sagte, ich bin es nicht. Ja, was ist denn das mit diesem Elia? Ja, in Malachi 3 am Schluss kündigt Gott an, dass er Elia senden wird. Noch bevor der Tag des Herrn, das ist der Tag des Gerichts über diese Welt durch den Messias, kommen wird. Da wird Elia kommen, der die Herzen der Väter zu den Kindern und umgekehrt die Kinder zu den Vätern hinführt. Und das hat dazu geführt, dass gewisse verkehrte Ideen aufgebaut haben und sich gesagt haben, Elia wurde entrückt im feurigen Wagen, der Prophet Elia in 2. Könige 2. Und wenn Malachi sagt, dass Elia kommt, dann wird irgendwie dieser Prophet Elia wiederkommen. Aber das war falsch. Und es ist auch so, dass in Lukas 1 kann man das nachlesen, als der Engel Gabriel zu Zacharias, dem Vater von Johannes dem Täufer, gesandt wurde, noch vor seiner Zeugung, hat er gesagt, dieser Sohn, den Elisabeth dir gebären wird, er wird kommen in der Kraft und in dem Geist des Elia. Also in der Art und Weise, in der autoritären Art und Weise des Propheten Elia, der ein gewaltiger Prophet war. Und also nicht Elia, der selber wiederkommt, sondern ein Prophet, der in der Kraft des Elia kommt. Und der Herr Jesus erklärt übrigens in Matthäus 11 ganz ausführlich, dass Johannes der Täufer die Erfüllung ist von diesem angekündigten Elia in Malachi 3. Er sagt, wenn ihr es annehmen wollt, er war Elia, der kommen soll. Nach Malachi. Aber natürlich nicht Elia, der in den Himmel gefahren ist. Und darum, sie fragen, bist du Elia? Nein, ich bin nicht dieser Prophet von 2. Könige 2, der jetzt wieder gekommen wäre. Und sie sagen weiter, bist du der Prophet? Also bist du der, den Mose erwähnt in 5. Mose 18? Ja? Sie haben schon gefragt, bist du der Messias? Er sagt, nein. Bist du der Prophet? Eben, gewöhnlich war es so, dass man das zusammennahm. Also der Prophet in 5. Mose 18, das ist der Messias. Aber hier ist diese Idee offenkundig, das sei nochmals eine spezielle Person, separat. Und er sagt, nein, ich bin nicht der. Sie sprachen nun zu ihm, wer bist du? Die wollen die Identität von diesem Menschen, der eben von Gott gesandt war, aber nicht das Licht war. Wer bist du? Damit wir denen Antwort geben, die uns gesandt haben. Was sagst du von dir selbst? Er sprach, ich bin. Und jetzt zitiert er aus Jesaja 40, Vers 3. Stimme eines Rufenden in der Wüste. Macht gerade den Weg des Herrn. Wie Jesaja, der Prophet, gesagt hat. Also er sagt, ich bin einfach eine Stimme, um das Kommen des Messias, des Herrn, vorzubereiten. Ich bin die Erfüllung von dieser Prophetie in Jesaja 40, wie Jesaja, der Prophet, gesagt hat. Und sie waren abgesandt von den Pharisäern. Und sie fragten ihn und sprachen zu ihm, warum taufst du denn, wenn du nicht der Christus, Christus ist griechisch für hebräisch Messias, wenn du nicht der Christus bist, noch Elia, noch der Prophet? Johannes antwortete ihnen und sprach, ich taufe mit Wasser. Mitten unter euch steht einer, den ihr nicht kennt. Oh, er macht klar, der Messias ist da. Der ist bereits in Israel, aber ihr kennt ihn nicht. Ihr, die Führer des Volkes. Nun, wir haben im Prolog, also im Vorwort gelesen, in Vers 10, 1 Vers 10, er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn und die Welt kannte ihn nicht. Er kam in das Seine, nach Israel, und die Seinen nahmen ihn nicht an. Und schon hier sagt Johannes, ihr kennt ihn nicht. Der nach mir Kommende, dessen ich nicht würdig bin, ihm den Riemen seiner Sandale zu lösen. Dies geschah in Bethanien, jenseits des Jordans, wo Johannes taufte. Also dieser erste Abschnitt macht klar, wer Johannes ist und dass der Messias bereits da ist und er, der Türhüter, will ihn in Israel einführen. Nun wird hier gesagt, wir sind hier in Bethanien, jenseits des Jordan. Das ist also nicht das Bethanien, wo Lazarus, Maria und Martha lebte, Johannes 11, sondern ein Bethanien jenseits des Jordans. Und sehen wir hier, den Jordanfluss, wie er da vom See Genezareth runterkommt ins Tote Meer. Und dieses Bethanien ist ganz nahe bei der Mündung des Jordans in das Tote Meer, hier auf der heute jordanischen Seite. Ich zeige hier ein Bild von dort. Heute nennt man das auf Arabisch Qasr al-Yahud. Das ist der Name dieser Ortschaft. Und das wird also im Mehrheitstext genannt Bethanien. Und die Minderheitstexte, die haben diese schwierige Örtlichkeit, schwer zu lokalisierende Örtlichkeit, dann genannt Betabara. Darum sage ich, Bethanien, Betabara ist das Gleiche. Und jetzt haben wir Folgendes. Hier auf dem Bild links sieht man einen Ausschnitt aus einem uralten Mosaik in einer Kirche in Madaba. Madaba ist im heutigen Jordanien, gerade auf der Höhe der Nordhöhe des Toten Meeres. Ja? Etwa auf der gleichen Höhe wie Jerusalem im Land Israel, Madaba. Und dort hat man die Überreste von einem Mosaik in einer byzantinischen Kirche aus der Mitte des 6. Jahrhunderts gefunden, also 550 herum. Und das ist ganz interessant, weil die waren noch viel näher an den Ereignissen und hatten noch Informationen, die in der Zwischenzeit verloren gegangen sind. Und sieht man hier, da wird alles genau griechisch angeschrieben und da kann man lesen, Betabara, da bei der Jordanmündung. Sieht man, da gibt es noch Fische und nach dem Toten Meer sind sie tot. Da ist Betabara und eben da hat Johannes der Täufer getauft. Und da gehen Sie das an, das sei der Ort eben, wo Johannes getauft hat. Und das war also dieses Bethanien hier auf dieser Seite des Jordan. Und jetzt sehen wir in Vers 29, jetzt kommt ein zweiter Tag im Leben von Johannes. Am folgenden Tag. Sehen wir das? Und dieser zweite Abschnitt geht bis Vers 34. Und dann beginnt Vers 35 mit einem dritten Tag im Leben von Johannes. Am folgenden Tag stand Johannes wieder da. Und dieser nächste Abschnitt geht bis Vers 42. Und dann kommt noch ein vierter Tag im Leben von Johannes. Am folgenden Tag wollt ihr aufbrechen nach Galiläa. Wir haben also hier vier Tage hintereinander. Da unten in der Wüste, in Nähe von Jericho, in Nähe übrigens auch von Qumran, auf der anderen Seite des Jordan. Und dort hat Johannes getauft. An diesen Ort ging eben auch einmal Elia, bevor er in den Himmel fuhr. Ist er ja zusammen mit Elisa und dann nach Jericho gegangen. Und dann hat er den Prophetenmantel auf den Jordan geschlagen und die sind über den Jordan aus dem Land Israel hinaus. Und das war da, am gleichen Ort. Und jetzt kommt Johannes in der Kraft und im Geist des Elia. Und da tauft er und ruft die Menschen zur Buße auf. Und da musste er zuerst von der Führerschaft in Jerusalem abgeklärt werden. Wer ist das? Wer da einfach als Prophet auftritt. Wer bist du? Ich bin einfach die Stimme. Aber der Messias ist schon da. Und jetzt der nächste Tag wird hier geschildert. Vers 29. Am folgenden Tag sieht er Jesus zu sich kommen und spricht. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Dieser ist es, von dem ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der den Vorrang vor mir hat, denn er war vor mir. Übrigens, dieses war ist das gleiche Wort wie in Johannes 1,1. Im Anfang war das Wort. Das ist dieses fortdauernde Sein. Nicht, er wurde vor mir. Also quasi, er kam ins Dasein, bevor ich ins Dasein kam. Das ist etwas ganz anderes, was hier steht, denn er war vor mir, das bedeutet, er war von Ewigkeit her. Und ich kannte ihn nicht. Aber damit er Israel offenbar werde, deswegen bin ich gekommen mit Wasser taufend. Und Johannes zeugte und sprach, ich schaute den Geist wie eine Taube aus dem Himmel herniederfahren. Und er blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht. Aber der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, auf wen du den Geist herniederfahren und auf ihm bleiben siehst, dieser ist es, der mit Heiligen Geist tauft. Und ich habe gesehen und habe bezeugt, dass dieser der Sohn Gottes ist. Also der erste Abschnitt, wer ist Johannes? Ein Mensch, der von dem Messias zeugen sollte. Zweiter Tag, wer ist Jesus Christus? Er ist das Lamm Gottes. Der Mann nach Jesaja 53, der kommen sollte, um als Lamm für unsere Sünden zu leiden, durch dessen Striemen wir geheilt werden sollten. Und wunderbar, er stellt ihn vor, nicht als das Lamm Gottes, das die Sünde Israels wegnimmt. Das wäre ja auch richtig. Aber es steht, der die Sünde der Welt wegnimmt. Also, das Opfer für die ganze Welt. Denken wir an dieses Opfer von Abel. Das war das Opfer für einen Menschen. Und er hat es im Glauben dargebracht. Aber später sehen wir in Ägypten dieses Passa-Lamm. Das war ein Lamm für eine ganze Familie. Und später, also das war 2. Mose 12, später, 3. Mose 16, finden wir, wie Gott den Yom Kippur einsetzt. Und dort finden wir ein Opfer für eine ganze Nation, Israel. Und wenn wir jetzt zu Johannes 1 kommen, Vers 29, da finden wir das Lamm für die ganze Welt. Die Liebe Gottes geht aus zu allen Menschen. Und so macht also Johannes klar, das ist der Messias, der leidende Messias, der das Problem der Sünde lösen wird. Und er sagt, das ist der Sohn Gottes. Nicht ein Sohn Gottes. Dass dieser der Sohn Gottes ist, Vers 34. Das ist eben dieser Sohn Gottes, der schon angekündigt ist in Sprüche 30. Was sage ich angekündigt? Der dort beschrieben wird. Denn wenn Agur im Alten Testament spricht über, was ist der Name Gottes und was der Name seines Sohnes, wenn du es weißt. Dieser Sohn ist schon da. Der gibt es ja schon. Nicht, der wird einmal kommen. Aber es ist der einzige Sohn, der Sohn Gottes. Und jetzt sagt Johannes, das ist der Sohn Gottes. Jetzt kommt der nächste Tag. Am folgenden Tag stand Johannes wieder da und zwei von seinen Jüngern. Und hinblickend auf Jesus, der da wandelte, spricht er, siehe das Lamm Gottes. Wir müssen in der Bibel ganz besonders anzeichnen, die Ausdrücke über sehen. Die von sehen sprechen. Ja? Also, schon Vers 29, am folgenden Tag sieht er Jesus zu sich kommen und spricht, siehe das Lamm Gottes. Und auch hier wieder, am folgenden Tag stand Johannes da und hinblickend auf Jesus, der da wandelte, spricht er, siehe das Lamm Gottes. Wir haben im Vorwort gelesen, Vers 18, niemand hat Gott jemals gesehen. Der einzige Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat ihn kundgemacht. Konnte ihn sehen. Und er weist die Menschen darauf hin, siehe, schaut hin, Gott ist geoffenbart im Fleisch. Siehe. Und ich lese jetzt Vers 36. Und hinblickend auf Jesus, der da wandelte, spricht er, siehe das Lamm Gottes. Und die zwei Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Oh, die folgen Jesus nach. Wir haben in Johannes 10 schon in diesem Gleichnis davon gelesen, dass der gute Hirte kommt, der Tür öffnet. Und was heißt es dann? Die Schafe, die folgen ihm. Die wirklichen Schafe, die folgen ihm. Und jetzt haben wir hier ein Beispiel. Zwei Johannesjünger, die wurden durch Johannes schon vorbereitet. Und jetzt, wo der Messias da ist, heißt es, folgten Jesus nach. Ja, jetzt sehen wir, das ist ein Rückbezug auf das Vorwort in 1, Vers 12. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Die nicht aus Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Ja, jetzt haben wir da ein Beispiel. Zwei, die folgen Jesus nach. Aber es geht weiter. Vers 38. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und spricht zu ihnen: Was sucht ihr? Sie aber sagten zu ihm: Rabbi, was übersetzt heißt Lehrer, wo hältst du dich auf? Er spricht zu ihnen: Kommt und seht. Wenn man den Talmud liest, das ist das wichtigste Werk der rabbinischen Literatur, ständig kommt dieser Ausdruck: Komm und sieh, komm und sieh. Rabbi sowieso sagte: Komm und sieh. Und dieser Ausdruck wird benutzt ganz speziell, wenn etwas Überraschendes, etwas ganz Wichtiges, etwas Sensationelles vorgestellt werden soll. Komm und sieh. Das ist ein ganz typischer rabbinischer Ausdruck. Wo hältst du dich auf? Und der Herr Jesus sagt: Kommt und seht. Sie kamen und sahen. Wieder, das Sehen ist jetzt ganz wichtig. Gott ist unsichtbar, aber er wurde sichtbar. Kommt und seht. Und sie sahen, wo er sich aufhielt und blieben jenen Tag bei ihm. Es war um die 10. Stunde. Es ist klar, dass wir hier die Zählung haben ab Mitternacht. Denn die Zählung der Stunden in Matthäus, Markus und Lukas, die ist immer ab 6 Uhr morgens, werden die Stunden gezählt. Das war auch bei den Römern die übliche Zählung. Aber es gab als seltene Zählung auch die Zählung ab Mitternacht. Und nun, wenn das nämlich die übliche Zählung wäre wie in Matthäus, dann wäre die 10. Stunde 16 Uhr, 4 Uhr, ja? Da bleiben noch 2 Stunden, bis der neue Tag beginnt, um 18 Uhr im Frühjahr, ja? Und gut, wir lesen hier in Vers 40, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den Zweien, die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Und eben, wir haben davon gelesen, in Vers 39, sie kamen nun und sahen, wo er sich aufhielt und blieben jenen Tag bei ihm. 16 Uhr, 2 Stunden bis 18 Uhr, der neue Tag, sie blieben jenen Tag bei ihm. Das passt nicht so gut, oder? 2 Stunden. Nein, aber wenn das 10 Uhr morgens ist, dann ist klar, sie blieben jeden Tag bei ihm. Ja, und daraus folgt dann auch die 6. Stunde bei der Samaritanerin am Brunnen, das war sehr früh, 6 Uhr morgens. Und das bedeutet eben, der Herr Jesus hatte die Nacht durchgewandert, nicht geschlafen. Jetzt kommt er, anstatt zu schlafen, nimmt er die Zeit für diese Frau. Und in dem parallelen Gespräch, das wir schon angeschaut haben, mit den vielen Parallelen, Nikodemus, dort kam dieser Mann nicht um 6 Uhr früh, nachdem der Herr Jesus geschlafen hatte, sondern er kam nachts, wo der Herr Jesus eigentlich schlafen sollte. Und der Herr Jesus verzichtet auf Schlaf, um mit diesem hochgestellten Mann zu sprechen. Und in Johannes 4, der Herr Jesus verzichtet auf Schlaf, um mit dieser Frau zu sprechen. Ist das nicht wunderbar? Und jetzt sehen wir also die 10. Stunde, es war 10 Uhr morgens. Andreas, Vers 40, der Bruder des Simon Petrus war einer von den Zweien, die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Dieser findet zuerst seinen eigenen Bruder Simon und spricht zu ihm. Jetzt kommt einer der ergreifendsten Sätze, die ein Jude sprechen kann. Wir haben den Messias gefunden. Was übersetzt ist Christus auf Griechisch. Er führt ihn zu Jesus. Ist das nicht wunderbar? Zwei Beispiele von Männern, die zu Johannes 1, Vers 12 passen. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Und jetzt sehen wir aber, dieser Andreas geht zu seinem Bruder, gibt ihm Zeugnis, wir haben den Messias gefunden. Und gibt es einen schöneren Satz als das in dem Zusammenhang? Er führt ihn zu Jesus. Der leibliche Bruder führt seinen Bruder zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sprach: Du bist Simon, der Sohn Jonas. Du wirst Kephas heißen, was übersetzt wird Stein. Da findet ihr auch den Messias, und es wird ihm schon angekündigt, dass er einmal ein Stein sein wird an dem neuen Tempel der Gemeinde. Und jetzt kommt der nächste Tag, nachdem wir also jetzt hier zuerst hatten die Identität von Johannes, dann die Identität des Messias und jetzt haben wir die Identität von solchen, die den Messias aufgenommen haben, von den Kindern Gottes. Und jetzt nochmals ein Beispiel, nächster Tag, Vers 43, am folgenden Tag wollt ihr aufbrechen nach Galiläa und er findet Philippus. Ist das nicht wunderbar? Es ist ja die gleiche Person wie der Engel des Herrn in 1. Mose 16. Der findet Hagar in der Wüste. Der gute Hirte findet. Ja? Und jetzt hier, er findet Philippus. Das verlorene Schaf. Und Jesus spricht zu ihm, folge mir nach. Philippus aber war von Bethsaida, aus der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm. Und jetzt kommt dieser herzergreifende Satz wieder. Wir haben den gefunden, von dem Mose in dem Gesetz geschrieben hat und die Propheten. Jesus, den Sohn des Josef, den von Nazareth. Nicht wahr? Der gute Hirte findet ein verlorenes Schaf und das geht jetzt weiter und findet ein anderes verlorenes Schaf und gibt Zeugnis. Wir haben den Messias gefunden. Wunderbar. Übrigens, dieser Nathanael, das ist offensichtlich der gleiche wie Bartholomäus in Matthäus 10. Denn unter den Jüngern gab es Gruppierungen, die der Herr eingeführt hat. Das sieht man aus dem Text in Matthäus 10. Da sind immer Jünger miteinander verbunden, mit und dann wieder eine neue Gruppe, neue Gruppe, neue Gruppe. Und eine dieser Gruppen waren Philippus und Bartholomäus zusammen. Die gehören besonders zusammen. Und hier wird Bartholomäus Nathanael genannt. Und Nathanael sprach zu ihm, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Nazareth ist eine Stadt, die gibt es nicht mal im Alten Testament. Wird nie erwähnt. Ist eine spätere, geschichtlich spätere Erscheinung. Und war ein sehr verächtlicher Ort. Es gab Leute, die waren so arm, die wohnten damals in Höhlen. Ja, also Steinzeit ist alle Zeit. Ja, und er sagt, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm, komm und sieh. Ja, er hat gelernt von dem Lehrer. Jetzt kommt etwas ganz Sensationelles. Das bedeutet es, komm und sieh. Jesus sah Nathanael zu sich kommen. Man beachte, es heißt nicht nur, dass die Menschen den Jesus sehen, sondern er kommt und sieht auch sie. Und da muss man die Verbindung wieder machen zu 1. Mose 16. Dort haben wir nämlich beides im Text, dass Hagar sagt, du bist ein Gott, der sich schauen lässt. Sie sieht ihn. Aber nachher, der Name des Brunnens ist nämlich der Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Ja? Sie konnte Gott sehen, aber Gott sieht auch sie. Und das haben wir auch hier ständig. Sie sehen, die Menschen sehen ihn, aber er sieht auch sie. Das wird hier sehr betont. Und so heißt es, Jesus sah Nathanael zu sich kommen und spricht zu ihm. Siehe, wahrhaftig ein Israelit, in dem kein Trug ist. Interessant, ein Mensch, der wirklich ehrlich ist. Und die haben die Verheißung, dass sie finden werden. Nathanael spricht zu ihm, woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm, ehe Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Sie sind da unten, in der Nähe von Jericho, ja, in der Wüste. Und der Jesus sagt, damals in Galiläa, habe ich dich gesehen. Und ich habe dich gesehen dort unter dem Feigenbaum. Der wusste genau. Das war ja ein Moment, wo er Dinge studiert hat, die wusste nur er. Und der Herr Jesus sagt, ich habe dich gesehen. Er fühlt sich völlig ins Licht Gottes gestellt. Das ist so überwältigend für ihn, dass der Jesus das erwähnt. Ehe Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Ja, wie der Engel des Herrn. Er fand Hagar in der Wüste. Und der Herr Jesus hatte ihn schon längst gesehen und wusste genau, was in ihm vorgegangen ist, als er da so für sich allein unter dem Baum war. Nathanael antwortete ihm: Rabbi, du bist der Sohn Gottes. Du bist der König Israels. Wieder so einer, der ihn aufgenommen hat. Jesus antwortete und sprach zu ihm, weil ich dir sagte, ich sah dich unter dem Feigenbaum, glaubst du? Du wirst Größeres als dieses sehen. Und er spricht zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Und da sagt der Herr Jesus, das wird einmal geschehen, und zwar im tausendjährigen Reich. Da wird der Traum von Jakob erfüllt werden. Es gibt eine Leiter von der Erde zum Himmel. Das heißt, Himmel und Erde wird harmonisch verbunden sein. Und die Engelwelt steigt ab und auf. Und Jakob sah Gott oben im Himmel. Und der Herr Jesus sagt, und unten ist der Sohn des Menschen. Ein Titel für den Messias. Er wird auf der Erde herrschen, aber dieses Reich wird Himmel und Erde miteinander vereinigen. Und er sagt, das, was du da mit dem Feigenbaum eben als etwas Besonderes erlebt hast, es wird viel größer werden, was ihr einmal sehen werdet, wenn der Messias regieren wird in seinem Reich und Himmel und Erde miteinander verbunden sein wird. Und dann kommt Johannes 2 und das sparen wir uns für heute Abend. Das wird etwas Herzerwärmendes sein. Gut.